Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Hallo und ein herzliches Moin aus dem FF Podcast, der Podcast für Gesundheit, gesunde Ernährung, Sporternährung und alle Themen drumherum. Mein Name ist Tim, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Fit und Fröhlich GmbH und darf dich herzlich hier als Host in diesem Podcast begrüßen. In der vergangenen Podcast-Episode hast du von mir den Vortrag Einführung in die Sporternährung gehört, live aus unserem Trainingslager mit der Running Crew bei Adidas. Und heute will ich daran anknüpfen, denn ich hatte dir ja versprochen, wir gehen noch auf einen Leitsatz ein, der seit Anfang der 1970er Jahre die Sporternährungsbranche verändert, gewandelt und bis heute mitgeprägt hat. Ja, vielleicht hast du dich auch irgendwie schon mal gefragt, warum du beim langen Lauf nach circa 90 Minuten gegen eine unsichtbare Wand läufst, dir vielleicht irgendwie ein bisschen schummrig wird, du Kreislauf bekommst, obwohl du eigentlich theoretisch, und das wissen wir auch alle, noch Energiereserven in Form von Fett für ganz, ganz lange Zeit dabei hättest. Ja, und die Antwort steckt in diesem faszinierenden Satz der Sporternährungswissenschaften: Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Und was das bedeutet und warum es stimmt und wie du das auch für dein Training nutzen kannst, wie du dieses Wissen in tatsächlichen Fortschritt in deinem Training ummünzen kannst, genau darum geht's in der heutigen Podcast-Episode. Ich will loslegen vielleicht, und das mache ich relativ selten, aber ich finde hier in dem Fall macht es schon Sinn, mit einem kleinen historischen Einstieg in das Thema. Ich hatte ja schon gesagt, schon bereits ab der 1960er, 70er Jahre hat der Satz "Fat burns in the flame of carbohydrates" die Branche geprägt, und es geht auf frühe Arbeiten der Stoffwechselphysiologie zurück und wurde maßgeblich durch Philip Randall geprägt und seine Kollegen in den damaligen 1960er Jahren und auch schon popularisiert, verbreitet und hat dann in den Sportlerinnenkreisen seine Bahnen gezogen. Das Ganze wurde aufgrund seines Erfinders dann auch bekannt unter dem Randall-Zyklus oder der Glucose-Fettsäure-Zyklus. Ja, das Ganze beschrieb ursprünglich die gegenseitige Hemmung von Glucose- und Fettsäureoxidation in Herzmuskel- und Skelettmuskelzellen. Aber hat sich dann im Kontext des Ausdauersports weiterentwickelt zu einem komplexeren biochemischen Prinzip, nämlich ohne ausreichend verfügbare Kohlenhydrate kann der Körper Fettsäuren nicht vollständig effizient oxidieren. Jetzt macht eigentlich auch schon der Satz "Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate" relativ viel Sinn und beschreibt, warum dieser Leitsatz so richtig und wichtig ist und warum er auch bis heute in der Sporternährungsbranche so einen wichtigen und relevanten Stellenwert hat. Natürlich soll es hiermit nicht gewesen sein, sondern wir gehen jetzt rein in den Wirkmechanismus und wir schauen uns das Ganze nochmal ganz wissenschaftlich und von vorne an. Bis heute, das will ich nur sagen, abschließend, bevor wir da in das wissenschaftliche Fachjargon auch reingehen, gilt dieser Satz und hat das Ganze mehr Relevanz oder ja, mehr Relevanz denn je, denn die Kohlenhydrataufnahmen in den vergangenen Jahren sind fast jährlich gestiegen von, okay, wir schauen mal, ob wir so 60, 70 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde in den Athlet oder die Athletin bekommen, bis hin zu heute eigentlich eher so in Richtung 120 Gramm pro Stunde Ausdauersport gehen. Also der Satz ist nach wie vor biochemisch absolut valide und die Metapher des Feuers beschreibt treffend, dass die Kohlenhydrate die notwendigen metabolische Infrastruktur bereitstellen, damit die Fette überhaupt vollständig abbrennen können. Zu Beginn lass uns nochmal schnell reingehen in den Energiestoffwechsel und da einen kurzen Überblick uns verschaffen. Also der menschliche Körper gewinnt ATP, letztendlich unser universeller Treibstoff für die Kontraktion der Muskelzellen, also Adenosintriphosphat, durch die universelle Energiegewährung aus zwei eigentlich wesentlichen Hauptquellen, nämlich Kohlenhydrate und Fette. Der Körper, und das will ich nur der Vollständigkeit halber noch ergänzen, kann auch durch Proteine in sehr geringem Umfang ATP herstellen und Energie herstellen, ist aber kein Energiegewinnungsweg, den wir uns wünschen und der sehr effizient wäre. Welche Substrate, also ob Kohlenhydrate oder Fette, wir in unserem Training oder auch im Wettkampf nutzen, hängt maßgeblich eigentlich und fast alleine von der Intensität der Belastung ab. Das bedeutet, je niedriger die Intensität ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir unsere Energie aus Fetten gewinnen. Je höher die Intensität ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen relevanten und massiven Anteil an Kohlenhydraten in dem Moment verbrennen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück des Energiestoffwechsels in unserem Körper und in unserem Mechanismus, nämlich dem Zitratzyklus. Den haben wir wahrscheinlich alle schon mal in unserem Biologieunterricht in den weiterführenden Schulen gehabt und er schwirrt da noch irgendwo so hinten in unseren Erinnerungen rum, aber wir holen ihn jetzt da nochmal zurück und raus, denn wir brauchen ihn, um den Leitsatz Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate gänzlich zu verstehen. Und Achtung, Konzentration, jetzt wird es tatsächlich etwas komplizierter. Also ich hatte schon gesagt, das Herzstück unseres Energiegewinnungsprozesses ist der Zitratzyklus, der in den Mitochondrien abläuft. Für das Verständnis des Leitsatzes Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate sind zwei Moleküle von ganz entscheidender Bedeutung. Zum einen Acetyl-CoA, ein gemeinsamer Eingangsstoff und Oxalacetat. Und das kann man so ein bisschen als das Zündmaterial, also dieser Zunder, den wir in jedem Feuer kennen und brauchen, beschreiben. Damit Acetyl-CoA im Zitratzyklus eintreten kann, muss es Oxalacetat zu Zitrat kondensieren. Sehr biochemisch und natürlich auch nicht ganz einfach zu verstehen. Ich will es jetzt nur noch mal der Vollständigkeit halber nennen. Das musst du am Ende des Tages auch überhaupt nicht biochemisch komplett durchdringen. Es reicht, dass du am Ende des Tages weißt, okay, wir brauchen Kohlenhydrate, um Fette zu verbrennen. Ich möchte es aber an der Stelle der Vollständigkeit halber einmal durchspielen. Und auf jeden Fall liegt in diesem Umwandlungsmechanismus die entscheidende Komponente des Leitsatzes. Denn Oxalacetat wird primär aus Kohlenhydraten regeneriert. Insbesondere durch Pyruvat. Und Pyruvat ist wiederum ein Endprodukt des Kohlenhydratstoffwechsels. Also, wenn die Kohlenhydratspeicher erschöpft sind und dieser Kohlenhydratstoffwechsel nicht mehr ablaufen kann und am Ende des Tages kein Pyruvat entsteht, sinkt Zum einen die Glykolyserate ist logisch, also keine Kohlenhydrate bedeutet, wir haben keine Kohlenhydrate mehr, die wir verbrennen können, beziehungsweise kein Glykogen mehr, die Glykogenspeicher sind erschöpft. Damit fällt die Oxalacetatkonzentration in den Mitochondrien, logisch, Endprodukt, und kann Acetyl-CoA aus der Fettoxidation nicht mehr effizient in den Zitratzyklus eingeschleust werden. Das bedeutet, diese Umwandlung funktioniert nicht mehr und ein relevanter Teil des Zitratzyklus fällt weg und damit kann Fett nicht mehr effektiv verstoffwechselt werden. Das bedeutet am Ende des Tages auch, Fettsäuren werden langsamer oxidiert, Acetyl-CoA akkumuliert und der Körper weicht auf suboptimale Alternativen aus, wenn wir gleichzeitig im gleichen Intensitätsbereich bleiben. Ich möchte jetzt im Fortlaufenden gerne nochmal zurückkommen auf die Schlüsselstudien, die diese Erkenntnis geliefert haben und auf die wir uns heute in der Sporternährung beziehen und die wir herannehmen, um diesen Leitsatz Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate wissenschaftlich zu erklären. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, wir sprechen vom Randall-Zyklus, weil Philipp Randall der Gottvater oder der Urvater dieser Entdeckung war und natürlich hat sich, wie es immer so ist in der Wissenschaft, auf diese Erkenntnis weitere Wissenschaft bezogen und hat weiter geforscht und weitere Erkenntnisse sind daraus gewonnen worden. Eine wichtige Studie gibt es hierzu von Bergström und Hultmann 1967, nämlich die sogenannte Glykogenrevolution. Haben schwedische Physiologen namens Jonas Bergström und Erik Hultmann die ersten systematischen Muskelbiopsiestudien durchgeführt, die zeigten, dass die Ausdauerleistung direkt mit dem muskulären Glykogengehalt korreliert. Und diese Arbeiten, kannst du dir vorstellen, begründeten die wissenschaftliche Basis des Carbohydrate Loading und bestätigten, dass erschöpfte Glykogenspeicher die Fettoxidationseffizienz komprimierten. Circa 10 Jahre später, nämlich 1986, erarbeiteten Coyle et al. Eine Arbeit zur Kohlenhydratzufuhr und Ermüdung, nämlich in der University of Texas, zeigten sie in einer wegweisenden Studie, die dann im Journal of Applied Physiology veröffentlicht wurde, dass Radfahrer, die während langer submaximaler Belastung, also ca. 70% der VO2 Max, und dabei Kohlenhydrate zuführten, signifikant länger bis zur Erschöpfung fuhren als die Placebo-Gruppe. Placebo-Gruppe meint, sie haben ein Getränk bekommen, das vermeintlich Kohlenhydrate enthielt, aber letztendlich wahrscheinlich nur Wasser war. Und entscheidend war dann, dass der Effekt nicht allein durch die Aufrechterhaltung des Blutglukosespiegels erklärbar war, sondern die muskuläre Fettoxidation tatsächlich im kohlenhydratversorgten Zustand effizienter ablief. Weiter ging es dann mit einer relevanten Studie zu diesem Thema 1993 von John Roman und Kollegen, die mit Hilfe von Isotopen, also das sind markierte Glukoselösungen, erstmals ein präzises Bild der Substratnutzung bei verschiedenen Intensitäten sichtbar machten. Und musst dir das so vorstellen, die trinken Glukoselösungen und man kann sie nachverfolgen aufgrund von Radiologie, also ja, wie gesagt, Isotopen, die sind markiert und leuchten dann quasi, wenn sie den Weg durch den Körper machen. Und konnten dadurch sehen, dass bei 25% VO2 Max, also in einer sehr niedrigen Belastung, ca. 85% der Energie aus Fetten geworden wurden, bei 65% der VO2 Max es ca. zu einem 50-50-Split kam und bei 85% der VO2 Max 70%, etwas über 70% oder über 70% aus Kohlenhydraten die Energie gewonnen wurde und damit auch die Fettoxidationsrate sank, trotz ausreichender Fettsäureverfügbarkeit. Das bedeutet letztendlich nur, der Körper fängt an in diesem Intensitätsbereich, weil er mit der Bildung von ATP nicht mehr hinterherkommt, mehr und mehr Kohlenhydrate zu verbrennen. Diese Daten bewiesen dann damals, dass die Limitierung der Fettoxidation bei hoher Intensität nicht am Fettsäureangebot, also quasi an unseren Fettdepots, hängt, sondern an metabolischen Engpässen und da vor allem am Oxalacetat-Defizit, also an dem Defizit der Endprodukte aus dem Kohlenhydratstoffwechsel. Ergo, mehr Kohlenhydrate hätten auch da oder sorgen auch in dem Kontext für eine längere und bessere Fettverbrennung. Und jetzt kommen wir zu einer wunderbaren Studie für all diejenigen, die sagen, sie ernähren sich Low Carb oder No Carb oder Keto und möchten damit ihre Fettoxidation verbessern, ihren Fettstoffwechsel verbessern. In den 2010er Jahren haben John Hawley und Louis Burke, Burke ist so mit der, ja, eine der angesehensten Personen in der modernen Forschung zum Thema Sporternährung, untersucht, ob längere Phasen fettreicher und kohlenhydratarmer Ernährung die Fettoxidationskapazität dauerhaft steigern und die Wettkampfleistung verbessern können. Ergo, genau das, was ich sagte, haben versucht oder haben untersucht, ob Low Carb oder No Carb aus ihrer eigenen Existenz als Low Carb Ernährung allein schon dafür taugen, die Fettverbrennung zu verbessern. Und das Ergebnis war, wie erwartet, aber ernüchternd, denn während die enzymatische Fettverbrennungskapazität tatsächlich stieg, das heißt, es wurden einfach mehr Enzyme gebildet, wurde gleichzeitig die Pyruvat-Dehydrogenase, das Schlüsselenzym für den Kohlenhydrateinstieg in den Zitratzyklus, herunterreguliert. Das bedeutet, der Körper kann in hochintensiven Phasen nicht mehr schnell genug auf Kohlenhydrate zurückschalten. Ergo, du verlierst deine Spritzigkeit, du verlierst deine Fähigkeit, hochintensive Spitzen mitzugehen im Rennen, also im Laufsport und im Radsport würde man vielleicht sagen. Man kann Tempoverschärfungen nicht mehr mitgehen und im Radsport wären es dann so kurze, knackige Passagen nicht mehr voll antreten. Sprinten vermindert sich die Leistungsfähigkeit ebenfalls. Also am Ende des Tages die Wettkampfleistungen in Sprintphasen und hochintensiven Abschnitten verschlechterte sich signifikant. Burke hat dazu 2017 veröffentlicht, Athleten mit ketogener Diät zeigen trotz gesteigerter Fettoxidation eine reduzierte Laufökonomie und schlechtere Rennzeiten. Ganz einfach und auf den Punkt gebracht. Und Leute, ich sage es immer und immer und immer wieder, Low Carb und No Carb und Keto haben in einem sportlichen Kontext nichts verloren. Auch in der Fitnessbranche im Übrigen nicht, wo wir weg von Ausdauerleistungen hingehen zu reinen Kraftanforderungen. Ja, nein, also Leute, hört auf damit, Kohlenhydrate in eine schlechte Ecke zu stellen. Da gehören sie nicht hin. Im Gegenteil, wenn du sportlich aktiv bist und selbst wenn du einfach nur existierst, sind Kohlenhydrate wichtig und richtig und gehören in eine ausgewogene Ernährung mit hinzu. Für Athleten sind sie, und das haben wir jetzt in den vergangenen 15 Minuten gesehen, existenziell. So, und in dem Kontext würde ich super gerne noch auf zwei abschließende Themen eingehen, nämlich, woher weiß ich denn jetzt, wann ich überwiegend Fette verbrenne und wann ich überwiegend Kohlenhydrate verbrenne und in welchen Intensitätsbereichen ich trainieren muss, damit sich mein Kohlenhydratstoffwechsel, mein Fettstoffwechsel und dann eben auch die Überlappungen, also sprich die Schwellenbereiche, verbessern und nach oben schieben. Ganz einfach, man orientiert sich an der VO2 Max oder auch an der maximalen Herzfrequenz. Es gibt da verschiedene Berechnungsmethoden. Das sollen heute aber nicht, es soll heute nicht Inhalt dieser Folge sein. Am Ende des Tages kann man das auch ganz wissenschaftlich eruieren durch eine Spiroergometrie. Das bedeutet, man stellt sich auf eine Laufbahn und misst die Atemgase und das Laktat, das anfällt. Oder man setzt sich eben analog dazu auf ein Fahrrad und misst die Atemgase und das Laktat, das anfällt. Ganz generell kann man vielleicht sagen, alles, was sehr ruhig ist und unter 60% der VO2 Max liegt im Trainingsbereich oder auch 60% in etwa der maximalen Herzfrequenz, ist ein ruhiges GAA1 oder viele bezeichnen es heutzutage auch als Zone 2. Bedeutet in diesem Fall, die Fettverbrennung dominiert, die Kohlenhydrate sind in diesem Kontext weniger kritisch. Du hast jetzt aber auch gelernt, sie sind trotzdem essentiell. Das bedeutet nicht, dass wir sie aus leeren Glykogenspeichern laufen sollten oder fahren sollten oder dass wir bei langen Sessions in diesem Kontext keine Kohlenhydrate zuführen sollten. Das ist jetzt hoffentlich klar geworden. In den Schwellenbereichen, also im Übergangsbereich GA1, GA2, so alles ab 60 bis 75% der VO2 Max, sprechen wir von so einem gemischten, relativ deckungsgleichen Verhältnis von Fetten und Kohlenhydratversorgung. Ergo sollten wir da auch mit der Kohlenhydratversorgung schon etwas höher gehen im Training oder im Wettkampf. Bedeutet, wenn du Schwelleneinheiten läufst, sollten die schon gut versorgt sein und alles, was dann eben über 80% der VO2 Max ist, bei intensiveren Schwellenläufen, also nicht an der unteren, sondern der oberen Schwelle oder bei Intervallen, die dann hochintensiv sind, HIIT-Training etc. pp., ist eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr zwingend und eine Versorgung schon im Vorfeld, also Sprichwort Carboloading am Vorabend mindestens, wichtig und richtig. Und zwingend. Und dann gehen wir auch in die von mir beschriebenen Richtungen 100, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, wobei wir das eigentlich gerade eher bei den Profis sehen, aber mal so in die 80, 90 Gramm pro Stunde, in der ich sehr intensiv trainiere. Ja. Ganz kurz nochmal zurück zu der Frage, wie kann ich denn letztendlich erfahren, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fette ich gerade verbrenne. Das ist nicht einfach oder das kannst du in aller Voraussicht nach nicht einfach so zu Hause machen, sondern da empfiehlt sich letztendlich eine, wie ich hatte schon gesagt, Spiroergometrie. Das empfiehlt sich auf jeden Fall für alle Menschen, die ein bisschen ambitionierter das Thema Training und auch vielleicht mal Wettkampf angehen möchten, wirklich zu erfahren, was sind meine Trainingsbereiche, wo liegen die Bereiche, in denen ich mich tatsächlich verbessern kann und möchte. Und da ist der respiratorische Quotient die Benchmark, die wir dafür nehmen und die wir da heranziehen, um das Ganze zu erfahren. Letztendlich beschreibt es nichts anderes als das Verhältnis von CO2 zu O2 im Atemgas. Heißt, wir steigen bei einem respiratorischen Quotient, den man da mal ermessen hat, im Grund- und Ruhezustand ein von 0,7. In dem Zustand, wo ich reine Fette verbrenne, also weniger CO2 ausatme und mehr O2 wieder ausatme, hin zu der reinen Kohlenhydratverbrennung im hochintensiven Bereich, wo das Verhältnis dann rausrutscht und hinausgeht zu einem 1,0 Quotienten oder 1 zu 1 Quotienten, gleiches Verhältnis von CO2 zu O2 und alles, was dazwischen liegt, logischerweise, also zwischen 0,7 und 1, dem respiratorischen Quotienten, ist eine Mischung aus Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung. Ich möchte dazu auch direkt sagen, und das sage ich auch immer und immer wieder in meinen Seminaren, es gibt keine reine Kohlenhydratverbrennung und es gibt keine reine Fettstoffwechsel. Keinen reinen Fettstoffwechselzustand. Alles, selbst im Ruhezustand, wenn du zu Hause auf der Couch liegst, läuft parallel ab. Das bedeutet, selbst wenn du jetzt in dem Moment, wo du vielleicht auf der Couch liegst, Laktat messen würdest, hättest du eine Messung und es würde Laktat gemessen werden können. Also alles läuft immer parallel ab. Wir sprechen deshalb immer nur von einer überwiegenden Fettstoffwechsel- oder Fettverstoffwechselung und einer überwiegend kohlenhydrathaltigen oder glykogenen Verstoffwechselung, ja, also einem Verbrennen von Kohlenhydraten. Immer läuft alles parallel ab. Nur die Richtung des respiratorischen Quotienten verschiebt sich mit steigender Intensität. Also wir verbrennen dann einfach, je intensiver das Ganze wird, mehr Kohlenhydrate oder mehr ATP pro Zeiteinheit. Und all diese Erkenntnisse aus den letzten 20 Minuten münden heute in einem Prinzip, das sich periodische Kohlenhydratzufuhr nennt, Carbohydrate Periodization, und ist heute so State of the Art oder, wie man eigentlich sagen könnte, State of the Art, ja, also so modern. Moderne Sporternährung orientiert sich immer an der Frage, hey, welches Training steht an, wie viel Kohlenhydrate brauche ich an Bord und wie ist auch der Ausblick? So, habe ich eine super intensive Woche mit vielen Intensitäten und super viel Umfang, dann periodisiere ich mit den Kohlenhydraten nicht so sehr, wie wenn ich jetzt eine relativ entspannte Woche vor mir habe, wenig Intensität, weniger Umfang. Da kann ich dann schon auch ab und an mal mit der Zufuhr von Kohlenhydraten spielen. Das bedeutet, man ballert nicht immer gleich viele Kohlenhydrate, sondern passt die Kohlenhydratzufuhr entsprechend der geplanten Trainingseinheiten an. Bedeutet aber niemals, und das auch nochmal sehr krass betont, dass wir einen ketogenen oder einen Low-Carb-Ansatz verfolgen würden, sondern Kohlenhydrate sind immer bei dir mit am Start und mit an Bord. Und damit will ich es als Ausblick für die kommende Aus dem FF-Podcast-Folge, in der wir uns um das Thema periodisierte Kohlenhydratzufuhr ganz intensiv kümmern und ich da auch mal ein oder zwei Beispiele aus dem Alltag von Athletinnen liefere, ganz gerne mal mit schließen und es für heute gut sein lassen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Es hat dich interessiert. Für mich, ganz offen gesprochen, war das damals die Erleuchtung, als ich dieses Prinzip das allererste Mal gehört und auch verinnerlicht und verstanden hatte. Denn auch ich war damals jemand, der dem Modell von einem Low Carb, No Carb, Sleep Low, alles Mögliche, nur keine Kohlenhydrate, sehr zugewandt war und muss sagen, es hat für mich damals einiges an negativen Aspekten mit sich gebracht, bis hin zu wirklich, ich bin keine Kausalität jetzt hier bitte mit reinnehmen, aber es hat dann auch dazu geführt, dass ich irgendwann arg im Untergewicht war. Es hat dazu geführt, dass ich mich sportlich nicht mehr gesteigert habe. Und wahrscheinlich leide ich auch heute so ein bisschen an der Tatsache, dass ich das einige Jahre verfolgt habe und dass ich mir dadurch die Fähigkeit, Kohlenhydrate wirklich als Superpower einzusetzen und als absoluten, ja, als absolute High Performance und Substrat der absoluten Belastungsspitzen einzusetzen weiß, heute diese Fähigkeit mir nicht mehr ganz so leicht fällt. Also ich bin werde heute sicherlich kein Sprinter mehr und ich bin auch im Radfahren kein Sprinter. Ich diesel so ein bisschen vor mich hin und wenn ich eine Sache als Athlet sicherlich anders machen würde, dann ist es die Tatsache, dass ich dieses Experimentieren mit dem Thema Low Carb, No Carb definitiv hätte nicht machen sollen, dürfen. Ja, und jetzt ist es heute so, wie es ist. Ich bin mit allem fein. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht, aber nur weil ich den Fehler gemacht habe, heißt es nicht, dass du ihn auch machen musst. Deshalb mache ich diesen Podcast unter anderem auch, weil ich euch, weil ich dich davor bewahren möchte, die gleichen Fehler zu machen wie ich als Athlet. Das ist das Schöne. Wir müssen nicht alle die gleichen Fehler machen, sondern wir können voneinander lernen. Das ist Ziel dieses Podcasts und damit will ich es tatsächlich für heute gut sein lassen. Ich wünsche dir eine richtig gute Woche, eine sportliche Woche. Bleib gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao und bis zum nächsten Mal, dein Tim. Show me what you got. Riding down your block with that thing, about to let it go.